Du bist ja richtig verliebt, ne?
Absolut.
Ja, also wir müssen das wirklich mal klarstellen. Also ich gebe ja zu, am Freitag in Frankfurt war geil und ich kann auch nur jedem empfehlen, fahrt mal nach Frankfurt. Nicht zwingend den Gästeblock, der Pfeiler steht da wirklich ziemlich doof. Und das ist doch alles nett da oder so, aber man muss jetzt nicht wie so ein Teenagerkind beim ersten Stadionbesuch durchdrehen auf Twitter.
Du sprichst damit auf meinen Tweet an. Ich habe nur gesagt, es war ein herausragender Eishockey-Abend und das war er
Von dem
auch.
wir uns offiziell distanziert haben, nachdem wir 10.000 Kalorien zu uns genommen
Ja,
haben,
ihr, aber ich ja nicht. Da habe ich ja nichts so zu tun gehabt.
nicht über Fleisch, nicht über Getränke, sondern rein über fleischliche Produkte. Da haben wir uns noch in der Nacht mit ein paar Promille von dir distanziert.
Ja, das
So viel
stimmt.
Schleimerei hält Kassel nicht aus. Wir haben
Ja, was
Hörer
habe
in
ich denn mit
Kassel.
Kassel an der Mütze? Also, da
Rücksicht
meldet sich
nehmen.
irgend so ein Nils, so eine Minusfigur und meint da irgendwie was erzählen zu können.
Ja gut, die haben einen eigenen Podcast, könnten theoretisch gegensenden, aber was machen die jetzt eigentlich ohne Frankfurt?
Nauheim? Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Oh, das ist bitter. Das ist bitter. War ein paar Nauheimer im Block. Ah, bei uns am Freitag. Nein, ehrlich, also gut, mach die Reise nach Frankfurt einmal mit. Ist ein Statement pro Auf- und Abstieg, diese Frankfurt-Nummer. Und ganz ehrlich, ich habe ja total vergessen, dass die einen riesen VIP-Raum vor die Halle gesetzt haben. So einen provisorischen, reicht völlig. Da träumen einige in Iserlohn von. Also so langsam finde ich die Hallendebatte in Frankfurt einigermaßen absurd. Aber gut, es ist ein anderes Thema. Es muss immer Multifunktionshalle sein für große Städte. Ganz
Eben,
eindeutig.
eben, das gehört einfach
Eben, ne?
dazu.
Na, selbst wenn du nur 1.700 Zuschauer im Schnitt hast oder 2.000 und trotzdem deutscher Meister werden kannst, es muss Multifunktionshalle sein. Also wenn das in München zum Beispiel so weitergeht, bin ich mal auf dem SAP-Garten gespannt.
Oh, bin
Das
ich
kannst du
auch.
nur noch mit Gratisaktionen lösen. Also das ist wirklich, ja, ist ja so. Also insofern,
Ja, wenn ihr den neuen Packmas-Podcast hört, da geht's, ist ja jemand zu Gast, der was über die FC Bayern Basketballer sagt. Und die haben auch gerade nicht so die allergeilsten Zuschauerzahlen. Ne?
was ich als Problem in Frankfurt finde, und das ist etwas, was ich bemerkenswert fand, ich habe zum ersten Mal seit bestimmt über 10 Jahren ein Spiel ohne Uhr gesehen.
Ja, also es gab ja von mir aus links, von euch aus rechts, gibt ja schon so eine kleine Anzeigetafel, wo dann eine Uhr läuft, ne? Aber
Ja,
ich
wie soll ich
finde,
die denn sehen?
genau,
Unterm
aber die
Dach.
sieht man halt nicht von überall. Genau.
Sondern wenn ein Eishockey, also man sieht, Großteil der Plätze in Frankfurt sehen die Zeit nicht. Und das ist ein echtes Thema. Und ich bin selbst in den ranzigsten Hallen, hat man eine Uhr, die man irgendwie sieht. Ich habe nur einmal, glaube ich, in meiner ganzen Zeit in den 10er Jahren, wo ich Eishockey geguckt habe, eine Uhr nicht gehabt. Das war bei der DEG und das hat natürlich mit dem Videowürfel zu tun, der dauerhaft kaputt war, als man ihn neu installiert hatte. Da gab es dann mal Zeiten, wo die Uhr nicht richtig lief oder man wirklich keine Uhr auf dem Display hat. Das ist auch schon wieder ewig her. Also sowas muss ich ehrlich sagen, auch bei Strafzeiten und so. Also da müssen Sie sich in Frankfurt was einfallen lassen und wenn man es mündlich durchsagt, zumindest in so 5 Minuten Blöcken oder so. Aber so kann es nicht gehen. Oder man macht kleine Digitalpanels oben unter diese Dachkonstruktion, an diese Pfeile, an diese Zwischenstreben. Aber du kannst nicht ein DEL-Spiel, kannst du nicht, ich sage jetzt mal, ein Drittel der Zuschauer ohne Uhr gucken lassen.
Naja,
Das
finde ich
ist
auch
irgendwie
schwierig.
schwer.
Also finde ich generell schwierig bei Sportarten mit gestoppter Zeit. Ne? Also ich meine, früher war das ja im Fußball zum Beispiel auch gang und gäbe, dass da keine Uhr mitgelaufen ist, aber das ist ja auch ein bisschen was anderes. Da kannst du grob auf deine Uhr so am Körper gucken und dann weißt du ja ungefähr die Minute. Ne? Aber bei
Genau.
gestoppter Zeit ist halt schwierig.
Nee, ich habe zeitweise habe ich wirklich angemacht, habe gesagt, Magenta angemacht und habe gesagt, so, wie lange haben wir denn noch? Also das war schon heis. Aber egal. Wie gesagt, Bernd Schickerath hat einen neuen Club. Solange Dominik Bock
Nein,
in
ich habe keinen
Frankfurt
neuen Club.
spielt.
Ich fand es einfach, es war ein großartiges Erlebnis. Ich kann ja
Lass
auch.
dir mal eine feiste Unterstellung einfach stehen.
Okay, ich lasse das verstehen. Alles klar.
So, können wir loslegen?
Können wir loslegen.
Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.
Hallo. Bamble Hockey News, Ausgabe Nummer 210.
Sehr
Darauf
schön.
erstmal ein Äppler.
Darum erst ein Äppler, ja.
Ich esse in diesem Leben nie wieder Rindswurst. Und
Ja.
du so?
Ich habe ja noch keine da gegessen. Ich habe mir eine mitgenommen, die habe ich auch noch nicht gegessen.
Hast du das Ding? Ja, hast du im Wesen auf der Pressetribüne mal diese Rindswurst, die du gekauft hast, die ist von Gräfs Völsing im Übrigen, hast sie mal gezuckt wie so eine Knarre und gesagt, jeder sollte eine Wurst dabei haben.
Ja, ich meine, die kannst du echt wie eine Knarre in der Hand halten. Das sieht schon gut aus.
Das
Kann
ist
man nicht
wirklich
lassen.
geil. Nee, aber Frikadelle hast du gegessen in der kleinen Markthalle. Kann man auch nur empfehlen.
Ja, die war lecker, ja.
Definitiv. Ich habe auf dem Erzeugermarkt am nächsten Morgen am Frühstücksschnitzel stand. Kein Scheiß, da werden Schnitzel morgens früh in Panade gebraten und dann kriegst du sie ein Brötchen. Da habe ich mir dann ein Mettbrötchen mit einem Blutwurstbrötchen gegönnt als Frühstück und hatte kurz überlegt, esse ich noch ein Schnitzelbrötchen? Und dann habe ich mir gedacht, nee, jetzt nicht mehr. War vielleicht auch besser so.
Ja, glaube ich.
Anyway.
Reicht.
Ja. Wir haben ein bisschen was zu besprechen, so zweierlei, aber erstmal für dich. Also was so für den Grünen in Heinsberg, der in der Partei denkt, boah, da engagiere ich mich voll, die sind voll meine Sache. Und was für den Lützerath ist, wodurch er dann empört austritt, ist für dich Hockey Canada. Im Grunde genommen, jeder weiß, kaputter Laden, ziemlich weit weg, denn durchschnittliche DEL-Fan interessiert sich ein Scheiß für anderes Eishockey als der DEL. Aber trotzdem, gibt eine fette Entwicklung bei Hockey Canada.
Genau, und eigentlich wollen wir das gar nicht machen, aber jetzt gibt es halt die
aber es ist ein Breaking für dich.
Neuentwicklung. Also nämlich ist es endgültig passiert, Scott Smith als Chef und der Vorstand sind zurückgetreten. Also es geht natürlich noch um den Missbrauchsskandal und den möglichen, den wir jetzt nicht wieder komplett neu aufrollen. Es ist halt nur in den letzten Tagen nochmal also die Entwicklung hat sich aber verschärft, wie man das halt oft erlebt. Ne? Es gibt halt immer wieder Leute, gerade aus den Medien, aus der Öffentlichkeit, vielleicht so Spielerinnen und Spieler oder Ex-Spielerinnen und Spieler, die was sagen, aber alles prallt so an denen ab, die wollten ja überhaupt nicht zurücktreten. Und wie es dann so oft ist, der einzige Hebel, der funktioniert, ist Geld. Und das war jetzt so, so gut wie alle Großsponsoren sind abgesprungen. Da sind ja auch wirklich ein paar der allergrößten Konzerne Kanadas bei. Also es war auch ein Imageverlust neben dem Geldverlust. Aber der Geldverlust war natürlich das Wichtigste. Und heute, am Dienstag, ist dann sogar noch ein Bauer als Ausrüster abgesprungen. Da habe ich mir schon so in meinem Kopf ausgemalt, wie großartig das wäre, wenn irgendwie bei der nächsten U20-WM Kanada keine Schläger hat und keine Trikots und so, dass sie das alles selber kaufen müssen. Ja, auf jeden Fall, das hat dann jetzt das Ganze das fast zum Überlaufen gebracht und heute sind sie dann doch tatsächlich zurückgetreten. Am 17. Dezember soll es eine Neuwahl geben. Dann werden wir mal sehen, wie dieser Verband sich künftig aufstellt. Aber das wollte ich nur so ein kleines Update geben, weil wir schon länger darüber gesprochen hatten. Aber wenn jetzt quasi der Vollzug ist, dass die auch wirklich zurückgetreten sind, dann wollten wir es natürlich euch auch sagen.
Ob das strukturell was ändert, das steht ja immer auf einem anderen Blatt Papier, weil dazu gehört ja noch ein bisschen mehr. Also sprich, die ganze Struktur darunter ist, man kann sagen, ziemlich verrottet. Ne? Also das ist schon bitter, was da passiert. Und das zeigt auch, dass das Sport, wenn es halt im Mutterland des Eishockeys Vorfälle dieser Art gibt, dann hat der Sport durchaus ein Thema. Und es sollte euch vielleicht auch interessieren, wenn ihr nur DEL-Eishockey guckt, das vielleicht mal als Empfehlung hinweg, trotz meines blöden Gags. Aber interessanterweise finde ich ja klar, Sponsoren, es ist unattraktiv geworden, diesen Job auszuführen, weil ohne Sponsoren ist natürlich auch der Geldfluss ein bisschen anderer. Die Frage ist jetzt nur, was passiert Neuwahl des Vorstands? Alle kommen einträchtig zurück und dann wird nicht weiter aufgeklärt. Das würde mich mal interessieren, wie das dann weitergeht.
Ja, da hast du natürlich recht, aber die Sache ist, dass ja die Aufklärung jetzt nicht nur in der Hand des Verbandes liegt, ne? Nämlich die NHL macht was ganz noch deutlich wichtiger,
die Polizei macht was. Die NHL macht was, die Liga, die wirklich immer hart durchgreift.
Die ganz hart dabei ist.
Die ganz hart dabei ist.
Wobei man sagen muss, in der NHL gibt es ja auch einen neuen Fall, also einen eventuellen Fall, Ian Cole. Jetzt bei Tampa, früher bei Pittsburgh zum Beispiel, ist von einer Frau beschuldigt worden, sie über Jahre missbraucht zu haben. Er ist sofort von Tampa jetzt erstmal suspendiert worden und auch dort wird dann ermittelt, natürlich auch von den normalen Behörden, aber natürlich auch wirklich von der NHL und ja, auch bei Hockey Canada. Wie gesagt, da gibt es ja doch diese Agentur, diese Kanzlei, die vor ein paar Jahren damals schon angefangen hatte, den Fall zu untersuchen, dann ja ergebnislos abgebrochen, aber die ist ja jetzt auch wieder dran und die Spieler sind jetzt mittlerweile verpflichtet, daran teilzunehmen und auszusagen. Also wer weiß, was da alles noch kommt.
Wobei man sagen muss, das ist ja kein exklusives Problem bei Spielern in Profiligen, wenn es dort zu Missbrauchsfällen kommt. Ich glaube, Family Guy-Folgen sind voll von Gags über Sportler von anderen Ligen, die einfach nur traurige Dinge thematisieren. Bei Hockey Canada kommt ja tatsächlich noch dazu noch ein strukturelles Defizit, was im Trainingsbereich ist mit Machtmissbrauch und alles. Das ist ja ein Potpourri an allem, was schlecht ist.
Genau, und dann kommt noch
hinzu. Fast schon Vatikanzustände, ne?
Genau, und was ja jetzt noch rauskam, diese ganzen, ja, das, ich weiß nicht, ob man das schon Korruption im streng juristischen Sinne nennen kann oder Vorteilsnahme oder sowas, aber da sollen ja irgendwelche Wohnungen und irgendwelche Luxussachen sich irgendwie auf Verbandskosten genommen worden sein von den Vorständen und also so die Klassiker, irgendwelche teuren Uhren, teure Weine und sowas. Ne? Also die haben jetzt auch noch mal fernab von der ganzen Vertuschung des Missbrauchsskandals oder vieler Missbrauchsskandale, haben die den Laden auch irgendwie ausgenommen wie so ein Selbstbedienungsladen. Das kommt jetzt auch noch alles oben drauf.
Wie gesagt, wir sind gespannt, wie das weitergeht, ob es dann auch irgendwo, weil es gibt ja diesen Punkt bei solchen Sachen, wo man sagt, ey, komm, jetzt lass mal einfach weitermachen. Und dann ist alles so irgendwie als dunkle Episode wird dann abgetan und strukturell wurde nicht besonders viel verändert und dann hast du natürlich schnell wieder den üblichen Trott. Aber das muss man beobachten, so wie ich die Medienwelt jetzt in Kanada mitnehme, sind ein bisschen auf dem Baum und auch die Politik hat sich ja eingeschaltet, ein bisschen zu Justin Trudeau. Ich bin mal gespannt, vielleicht wird es ja noch ein bisschen nachhaltiger und ein neuer Vorstand wird das den Weg dann auch gehen und zu sagen, nee, das müssen wir jetzt alles auf den Tisch legen, sonst haben wir hier auch keine Chance, weil irgendwann gehen uns dann auch mal die Leute aus von unten. Sowas fault ja dann von unten weg, wenn Eltern sagen, nee, zu diesem Verband und zu diesem Sport schicke ich Kinder nicht mehr.
Ja, absolut.
Jetzt kommen wir aber mal zu zwei Themen, die wir heute haben. Wir haben so einerseits hast du ja eine kleine Reise unternommen, da sind wir schon wieder in Nordamerika, in die NHL. Oder zumindest hast du dir das nochmal gegeben, dieses Freundschaftsspiel von San Jose in Berlin. Können wir ja gleich ein bisschen drüber reden, über Sinn und Unsinn, weil es ja tatsächlich jetzt, auch 3 Jahre nachdem sie dann wieder erstmalig da waren, waren ja durch Corona jetzt 2 Jahre nicht da. Ähnliches Setting wie vor 2 Jahren. Da reden wir gleich mal ein bisschen drüber, über den Sinn und Unsinn. Aber jetzt lass uns erstmal über einen Fehler in der Matrix reden. Die DEL hat erstmalig keine 2-Spiele-Sperre ausgepackt.
Sie hat ernsthaft eine neue Taste gefunden, ne?
Es ist erstaunlich. Also es ist einer der besten Gags, die wir auf Twitter in den letzten Wochen gesehen haben. Hier ist der Rechner, Taschenrechner der DEL für Spielsperren. Und überall nur eine 2. Und auch sehr schön war Oliver Kahn, Kollege Jäger, wenn einer im DEL-Disziplinarausschuss mehr als 2 Spielsperre fordert. Also das, Oliver Kahn in Dortmund, wo er so über die Barriere fast geht. Der alte Titan. So, und ja, es war schon auffällig. Also war jetzt bis auf den Ingolstädter Spieler, jetzt habe ich den Namen gerade nicht präsent.
Faeser war
es. Faeser, ich habe das Spiel nämlich am Sonntag nicht gesehen, dann bleibt dir sowas nicht hängen. Hat es bisher für jeden, für alles, was du tust, hat es 2 Spiele Sperre gegeben. Selbst wenn du deinen Gegenspieler zum Moose haust, auch wenn er dir vorher auf den Sack gegangen ist, am Boden liegt, 2 Spiele Sperre. War schon auffällig, ne?
Ja, es war sehr auffällig. Jetzt möchte ich natürlich erstmal vorausschieben, dass es grundsätzlich natürlich schwer ist, verschiedene Sachen miteinander zu vergleichen. Also das gibt es ja nicht nur bei Sperren, das gibt es ja auch bei Strafen. Also es wird ja zum Beispiel auch komplett gleich bestraft, ob du jemanden einen knallharten Stockschlag irgendwie auf die Hand gibst oder ob du einen Wechselfehler machst. Das sind ja auch dann beides mal 2 Minuten und du kannst irgendwie sagen, das passt irgendwie nicht zusammen. Deshalb ist es bei Strafen auch immer schwer. Aber trotzdem hat man ja irgendwie so eine Form von Hierarchisierung im Kopf. Das ist irgendwie schlimmer als das und das sollte das geben und sowas. Und in der DL wurden bislang einfach für alles 2 gegeben. Also egal, ob Parlett, Henn Olsen komplett zertrümmert, obwohl er schon am Boden liegt. Egal, ob jemand einem Headshot gibt. Egal, ob, ja, es war einfach völlig egal. Egal, was passiert ist. Für alles gab es 2. Und das kann irgendwie nicht funktionieren, meiner Meinung nach.
Ja, wobei die Frage, die wir uns jetzt gestellt haben im Vorfeld dieser Sendung, ist erstmal, die Gags oder diese 2 sind gemacht worden. Ich glaube, singulär, wenn du dir alles anguckst, jetzt lassen wir mal Parlett gegen Olsen außen vor, die Szene hatten wir ja besprochen, ich mit Daniel Goldstein besprochen, den Fight. Kannst du irgendwo immer was finden, wo du sagst, naja, es ist doch 2. Aber es war halt in der Häufung sehr auffällig. Was wir uns gefragt haben, gibt es tendenziell mehr Sperren momentan? Gibt es tendenziell aktuell härter? Ist es härter? Ist es brutaler will ich nicht sagen, aber ist es doch durchaus auf dem Feld rauer, seit die Zuschauer wieder komplett da sind? Das ist eine Frage, die wir uns gestellt haben. Oder wird stärker geahndet und früher geahndet? Was ja tatsächlich bei allen Witzen über die 2-Spiele-Sperre ja eine Entwicklung wäre, wo man sagt, nee, halt, die Liga greift früher und schneller durch und lässt aber noch nicht so eskalieren. Das sind ja so Fragen, die man sich durchaus stellen kann. Wir haben uns die Zahlen mal angeguckt. Du hast ja angeguckt, wie viele Spielsperren hat es seit 2019 in der DEL gegeben? Und das ist ja bemerkenswert, was da rausgekommen ist.
Genau, also wir haben uns 2 Sachen angeguckt. Einmal, wie viele Sperren gab es und wie viele 5-Minuten-Strafen gab es, um das mal so miteinander zu vergleichen. So, wir fangen jetzt mal an mit den Sperren in der Saison. Also in der aktuellen Saison, die ist jetzt 9 Spieltage alt, sind bereits 6 Spieler gesperrt worden und insgesamt für 13 Spiele. Und da habe ich mir so gesagt, das ist irgendwie viel. Das ist ja mehr oder weniger, also das ist mehr als jedes zweite Spiel einer. Es ist nicht ganz jedes Spiel einer, aber von den Spielen her ist es sogar schon mehr, als die Spieltage sind. Also 13 Spiele Sperre bei 9 Spieltagen. Da habe ich gedacht, wie war das denn früher? Und es ist eine interessante Entwicklung, weil 2019/20, die letzte Vor-Corona-Saison, also die Saison, in der die Playoffs dann abgebrochen oder gar nicht erst stattgefunden haben, da gab es insgesamt 19 Spieler, die gesperrt wurden. Da reden wir über eine komplette Saison. Und wenn wir gucken, dass es jetzt schon 6 sind, Gruppendrittel, und wir haben ja noch bei weitem nicht ein Drittel der Saison vorbei. Das würde jetzt erstmal dafür sprechen, dass dieses Jahr deutlich mehr los ist und mehr gesperrt werden muss. Auch bei den Spielen insgesamt sind Spieler für 43 Spiele 19/20 gesperrt worden. Das ist also auch schon, da haben wir auch jetzt deutlich mehr oder knapp ein Drittel haben wir da auch schon. Also würde es erstmal dafür sprechen, dass diese Saison besonders viel passiert. Wenn wir dann auf 2021 gucken, da ist so gut wie fast niemand gesperrt worden. Da gab es nur 9 Sperren für insgesamt 21 Spiele. Jetzt erinnern wir uns aber, das war die Geistersaison, da gab es besondere Hygieneregeln, da war Boxen komplett verboten, da gab es entsprechend auch keine Boxereien, weil viele Sperren sind ja auch dafür, zum Beispiel mit der dritten automatisch oder wenn einer besonders durchdreht. Und irgendwie kam es einem auch so vor, als seien die Spieler da so ein bisschen, ja, nicht gehemmt vielleicht, weil die Zuschauer nicht da sind, aber irgendwie kam es ein bisschen alles ein bisschen enger vor, ein bisschen, ja, familiärer ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. So, jetzt kommen wir aber zur entscheidenden Zahl. Die vergangene Saison 21/22, in der wurden 28 Spieler gesperrt für insgesamt 52 Spiele. Also alle Daten hier, wir haben einfach bei Strafbank, mit diesem Strafbank-Segment auf der DEL-Seite uns alles angeguckt, alle Sperren der letzten 4 Jahre. Und das würde eigentlich schon dafür sprechen, dass wir aktuell gar nicht so was Schlimmes erleben. Dass es aktuell eigentlich vielleicht sogar im Verhältnis zur vergangenen Saison relativ normal ist. Jetzt stellt sich die Frage, ist die vergangene Saison vielleicht aber auch nur eine Ausnahme nach oben? Oder ist das eigentlich das Normale und die aktuelle ist dann eigentlich auch normal?
Dazu haben wir uns die 5-Minuten-Strafen angeguckt. Also das sind die Strafen, die ja wirklich dann dich unter die Dusche bringen. Bei 10-Minuten-Strafen, da kommst du wieder, da weißt du nicht, oder sind die on top. Bei 20-Minuten-Strafen ist es ja dasselbe. Also du kannst ja nur bei der 5-Minuten-Strafe, weißt du definitiv, da ist jemand dann vom Eis gegangen. Und die 5-Minuten-Strafe, das Einschränken, es geht ja auch Spieler. Wir haben es ja jetzt wieder mit Moritz Müller, mit Jonas Müller, beide nachträglich gesperrt. Auch der Ingolstädter Fall ist nicht auf dem Eis geahndet worden. Also insofern, es gibt auch viele nachträgliche Sperren. Also
es gab 2 Minuten.
Genau. Ja, genau, 2 Minuten. Es gibt Sperren, die erfolgen. Die sind nicht durch eine geh mal runter vom Eis, geh nicht mal duschen, gedeckt, also durch eine 5-Minuten-Strafe. Das einfach nochmal dazu, die nachträglich kommen. Der Punkt ist, in der letzten Saison waren es 18. Bis zum 9. Spieltag. Wir haben uns das mal bis zum 9. Spieltag angeguckt. Jetzt sind es auch deutlich mehr. Aber die Jahre davor pendelte es auch weit über 2019 hinaus. Immer so zwischen 3 und 5. Es war relativ wenig, während es jetzt mehr ist. Daraus schließt sich so ein Stück weit, es ist eine Theorie, aber es gibt Indizien, dass doch ein Stück weit, und es werden jetzt vielleicht viele nicht so, das passt nicht so ganz in unsere Hahaha, die DEL. Es wird durchaus härter durchgegriffen. Jetzt muss man auch sagen, es kommt eine Sache hinzu, der Video-Review bei Checks gegen Kopf und Nacken, der ist ja auch noch nicht so alt.
Richtig.
Sprich, die Schiedsrichter haben jetzt auch ein Mittel in der Hand zu nutzen, okay, das Ding stinkt, das gucke ich mir nochmal an. Und da werden aus 2-Minuten-Strafen schnell mal 5 Minuten.
Genau so ist es. Gerade für Sachen, die vielleicht vorher auch gar nicht bestraft worden wären. Ne? Also, oder
ich
halt
will nicht sagen, Minuten, dass es früher lax war. Ich will nur sagen, es gibt mehr Möglichkeiten, genauer darauf zu gucken. Die Frage stellt sich jetzt nur, und da sind wir zum Beispiel bei Jonas Müller gegen, es war Ehe, ne?
Eder.
Ich verwechsel es echt immer. Das ist so, es ist wirklich furchtbar. Eder und Ehe bei der DEG. Furchtbar. Weil ich hatte, nachdem Alex Ehl sich das pfeifersche Drüsenfieber geholt hat, hatte ich ihn eigentlich schon für die ganze Saison aus dem Kopf gestrichen, weil ich das finde ich eine sehr fiese Erkrankung. Aber er ist ja wieder da. Nur das Ding gegen Eder, dass man das nicht mal im Ansatz reviewt, wenn dein Spieler wie so ein nasser Sack einfach zusammenbricht, sowas ist eigentlich das, worüber wir uns aufregen sollten. Statt über die Tatsache, dass häufiger mal nur 2 Spiele gegeben werden am Start der Saison. Und wir sollten einfach sehen, okay, es hat sich da in der Spielersicherheit ein Stück weit was getan, um das mal vielleicht mal ein bisschen positiv zu formulieren.
Ja, das ist halt die Frage. Ne? Das ist ja auch bei so Kriminalitätsstatistiken immer so. Weil jetzt irgendwie mehr erfasst wurde, heißt das entweder, es wird härter durchgegriffen oder heißt das, es gibt auch mehr zu ahnden. Und das wissen wir hier ehrlich gesagt auch nicht, weil wir jetzt nicht jedes Spiel von Anfang bis Ende durchgeguckt haben, ne?
Deswegen, ja, wir sind jetzt auf dem subjektiven
Also man Part. Sieht natürlich schon, dass ab 2021, also in der zweiten Corona-Saison, in der dann aber auch wieder Zuschauer da waren, dass es da härter wurde. Zumindest gab es mehr Strafen, sei es sowohl auf dem Eis als auch nachher vom Schiedsgericht oder vom Disziplinarausschuss, wie man es eigentlich nennen müsste. Aber wir wissen halt nicht, ist das nur eine Reaktion oder ist das eine Prävention?
Ne? Ich habe ja bei den 5-Minuten-Strafen geguckt, die Shorthanded News Era. Ne? Und es gibt es seit 2017, 18. Und dann, da ist man ja so stärker in diesen ganzen Debatten drin. Also wie geht das mit Spielersicherheit, wie geht es mit Headshots, wie wird das gesehen? Und erinnere dich, zu unseren Anfangszeiten war es ja tatsächlich ein Riesenaufregerthema, auch bis in die Liga rein. Wann ist man eher der Arbeitsverbieter statt derjenige, der Spieler vor Verletzungen schützt? Tino Boos an der Spitze der ganzen Geschichte, als er den DEL, als er den Disziplinarausschuss geleitet hat, erinnere ich an die Aufregung und so. Und wenn ich so den Verlauf der Debatten anschaue in der DEL, es ist heute, wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen, das, die Schlägerei, Pallet Olsen hat es ja gezeigt. Aber wenn wir uns das mal anschauen, wie in den letzten, 6 Jahren sich so die Debatte verlagert hat, auch dadurch, dass jetzt jedes Spiel zu sehen ist, das Thema hatten wir ja schon, zu sagen, du kannst jetzt jedes Spiel sehen, also kannst auch jeden Aufreger sehen. Früher hast du ein Spiel bei Servus TV, das waren die Zeiten ab 2013. Ab 2013 vorher musstest du Premiere haben, um überhaupt mal ein Spiel live zu sehen. Oder du gingst ins Stadion. Jetzt haben wir es so seit ein paar Jahren, kannst du ja jedes Spiel sehen. Das macht ja nochmal jeden Aufreger transparenter. Das kommt dazu. Aber der ganze Verlauf der Debatte über Strafen, über gefährliche Situationen, über Dinge gegen den Kopf, es ist viel, viel mehr in die Richtung einer gemeinsamen Einsicht gegangen, dass man sagt, nee, das geht so nicht. Es ist immer noch so, dass man immer wieder noch, es gibt so, ja, der hat ja den Kopf unten und ja, sowas gehört zum Eishockey. Das ist immer noch da. Aber wenn ich mir den Verlauf der letzten 6 Jahre angucke, hat das deutlich abgenommen, dass man das kleinredet, diese ganzen Geschichten. Also das Bewusstsein ist gestiegen und ein bisschen untermauert die Zahlen. Aber wie du schon sagst, Kriminalitätsstatistiken, Aufklärung und so weiter und so fort. Es ist immer ganz schwer zu interpretieren und zu lesen. Da hast du meistens dann nur Indizien.
Ja,
das ist ja genauso mit der Einbruchstatistik. Weil jetzt während Corona ist die Einbruchstatistik runtergegangen, sagen Experten. Ja, die ist aber vorher schon runtergegangen, weil die Prävention gut war. Sagen die, die sagen, nein, es gibt immer noch ganz schwere Probleme mit Einbrecherbanden. Sagen, ja, warte mal ab, wenn Corona vorbei ist, dann geht das wieder total hoch. Also da schmeißt man sich auch Zahlen an den Kopf, ohne dass man sich gegenseitig belegen kann.
Genau, also was man natürlich beim Eishockey schon sagen muss, dass wir generell eine Entwicklung haben, dass mehr gepfiffen wird. Also wenn man sich also es kommt ja immer mal wieder vor, also wenn man irgendwelche Highlights sieht aus den 80ern, 90ern, wie klar da noch gehakt wurde, wie viele Stockschläge es da gab, wie viele Beinstellen da nicht geahndet wurde. Und gerade diese ganzen leichten Stockfouls, die werden ja viel, viel rigoroser gepfiffen, was natürlich auch das Spiel viel besser gemacht hat, weil es natürlich dann für die Stürmer einfacher ist, Tore zu machen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir das auch bei so harten Checks und Schlägereien und sowas, ob wir da dann auch so eine Verschärfung der Auslegung sehen. Und die grundsätzliche Frage, die wir uns natürlich stellen müssen, wie soll denn überhaupt so ein Disziplinarausschuss agieren? Also ich meine, soll der eine reine Legislative sein? Also so in der klassischen Gewaltenteilung wäre er quasi nur dafür zuständig, Recht zu sprechen? Oder soll der halt mit besonders harten oder besonders weichen Urteil auch Einfluss darauf nehmen, wie sich das Spiel gestaltet? Also so ein bisschen in so eine Exekutive schon mit übergehen. Das ist halt die Frage.
Ja, es ist eine gute Frage, inwieweit du eingreifst. Also das, was sie aktuell machen, ist, ich finde es sehr aktiv, was sie gerade machen. Also momentan ist, wir haben ja jetzt ein paar Sachen, wir haben die beiden Müller-Fälle angesprochen. Ich glaube nicht, dass die vor 5 Jahren proaktiv geahndet worden wären.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ist denn überhaupt eine dieser 6 Sperren, die wir bisher in dieser Saison haben, ist denn eine überhaupt so, dass du sagen willst, oh, die wird jetzt vielleicht gesperrt, aber vor 2 Jahren nicht? Also ich meine, Pallet ganz klar, Olsen ganz klar, Jobke weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Und dann Müller und Feser, finde ich, waren beide sperrwürdige Sachen. Und das Jonas Müller, das von Moritz Müller habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Das weiß ich gar nicht, was der gemacht
hat. Von Moritz Müller fand ich jetzt so, okay, kann man machen, aber auch nicht. Ne? Also ich erinnere, sagen wir so, in allen 3 Fällen, letztgenannten Fällen, sage ich dir, who cares vor 4 Jahren, 5 Jahren. Einfach weiter.
Aber Feser, der Stockschicht zwischen die Beine, der ist schon heiß, ne?
Ja, aber da sind wir wieder bei der Transparenznummer. Du hättest den gesehen, wenn du damals für die WZ drüber geschrieben hättest und das Spiel wäre nicht live übertragen worden. Hättest du drüber geschrieben und die Halle hätte sich empört. Hätten wir alle Montag wieder vergessen gehabt.
Ja.
So, das gehört einfach dazu. Und durch die Debatte, die entstanden ist, dass die Bilder alle da sind, ja, jetzt inzwischen, das braucht auch erstmal ein paar Jahre, um zu wachsen. Du startest nicht mit, oh ja, jetzt sind alle Bilder da, hurra, hurra, jetzt können wir richtig durchgreifen. Das ist ja nicht das erste primäre Ziel einer Vollübertragung einer ganzen Liga, sondern das entsteht ja damit. Und wir sind, glaube ich, jetzt da, dass das auch Teil der ganzen Geschichte ist. Das ist, glaube ich, die Entwicklung, die du einfach hast. Ne? Wie gesagt, früher hast du Zeitungstexte gebraucht, um zu verstehen, was dort passiert ist. Das war dann auch tatsächlich, das hat deinen Job ein Stück weit auch aufgewertet. Derjenige, der nachher den Spielbericht schreibt, heute kann ich das live sehen.
Ja, vor allem
heute ist ja eher der Umgang damit.
Das macht die DL ja auch recht transparent, das muss man auch mal loben. Die gibt ja nicht einfach nur ein Ergebnis bekannt, sondern sie haut auf Social Media ein Video dazu raus und mit Regeln.
Ja, Regel, das ist gut gemacht so. Inzwischen.
Das finde ich schon in Ordnung, muss man sagen.
Das heißt wirklich, also das müsst ihr euch angucken.
Also klar, ich muss eine Kritik, ich würde mir manchmal dann auch vielleicht trotzdem ein bisschen mehr Erklärung noch wünschen. Nicht einfach so, das ist die Regel, sondern auch, warum kommt die jetzt genau zur Anwendung. Also diesen zweiten Schritt hätte ich dann manchmal auch noch gern. Aber grundsätzlich ist trotzdem schon eine gute Entwicklung.
Das war jetzt auch bei dem Bietigheim-Penalty, ne? War einfach eine Erklärung rauszugeben, um es auch nochmal hartklein zu erklären, dass das zwar für uns alle aussah wie ein Schuss und dass das doch alles etwas obskur aussah, aber tatsächlich es ein gutes Tor war.
Ja, trotzdem sage ich, mein Gerechtigkeitsempfinden sagt trotzdem, dass das Tor nicht hätte gehen dürfen. Also es mag sein, dass das von der Regel her so gedeckt ist, aber mein Gerechtigkeitsempfinden sagt, das war kein Tor.
Ich denke, du bist so gegen diese Emo-Scheiße. Mein Gerechtigkeitsempfinden, das ist also, meine Güte, das ist ja...
Das beruht ja auf Fakten und nicht auf Emotionen.
Wir sind ja hier nicht bei der Pressekonferenz mit Steffen Baumgart.
Nee.
Hast du einen Camp David-Hoodie an oder was ist hier los?
Mental. Ich bin mental
Camp David. Der Gigabern.
Ich glaube, Camp David wäre die einzige Firma, von der wir uns sponsern lassen würden. So einfach so ein ironisches Sponsoring. Ne?
Ja, nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, mein Lieber. Also in meinem Beruf, meine Kundschaft trägt das. Ne? Also nicht vergessen. Ne?
Ja,
also,
ich weiß genau, welches Personal die Klamotten trägt. Das ist einfach nur fantastisch.
Ja, ich auch. Grüße gehen raus an Guido Reil von der AfD. Das ist wirklich so. Das ist der Typ, der von der SPD in die AfD gegangen ist.
Ja, ich kenne den.
Ja, aber viele haben den inzwischen vergessen, weil der im Europaparlament die Kohle abgreift, ne, und sonst nichts mehr macht. Und der Typ ist, da war ja noch im SPD-Ortsverband Essen, da sind die schon die kompletten Sozen da mit Camp David-Klamotten rumgelaufen. Ich habe mir gedacht, oh, geht das gut. Also Camp David, das ist wirklich das Einzige, was noch schlimmer ist als die Steppweste. Schlimmer. Als die Steppdown-Jacke. Schlimmer. Weil die Steppdown-Jacke ist eher so eventig, ist auch, nervt auch maximal und ist auch ein Ausdruck von
Gesellschaft. Jetzt kommt hier bitte keine Relativierung der Steppweste, oder?
Lass den Satz mal so stehen. Nee, es kommt, ich möchte Camp David nicht relativieren. Das müssen wir ganz klar. Und deshalb, wenn du kannst ironisches Sponsoring machen, wenn du willst, aber wenn du damit um die Ecke kommst, bin ich hier raus. Da kannst du mit Steffen Baumgart über vermeintliche rote Karten in irgendwelchen Fußballspielen reden und über gesellschaftliche Phänomene im Osten. Kannst du gerne machen. Aber dann bist du mir und dem 1. FC Köln peinlich.
Das wäre schrecklich.
Das ist auch so ein Satz für die Ewigkeit.
Ja, das wäre schrecklich.
Das sind zwei Sachen, die Kölner Haie
über alle
Maßen schätzen. Eine Sache noch, wo wir gerade über unsere, wir machen uns lächerlich über gewisse Dinge. Es läuft gerade wirklich gut für Iserlohn. Ich möchte das einfach mal sagen. Hast du mal auf die DEL2-Tabelle geguckt?
Ja, habe ich gemacht.
Kein aufstiegsberechtigtes Team auf den ersten drei Plätzen. Das ist beruhigend für Iserlohn.
Weil Krefeld auf einmal anfängt, Spiele zu verlieren. Ne?
Ja, und Kassel auch nicht da ist. Und
ich habe auch irgendwo eine Überschrift gelesen, dass der Krefelder Trainer jetzt schon wieder unter Druck sei. Da habe ich gedacht, meine Güte, zwei Niederlagen, ist er unter Druck.
Das ist ja, gut,
aber jetzt was haben die gedacht, dass sie da irgendwie 52-0 durchgehen oder was?
Aber Kaufbeuren und Landshut ganz weit vorne, gute Nachrichten für Iserlohn. Ich will das einfach nur mal so, wir halten euch auf dem Laufenden. Und sagen euch Bescheid, wann ihr eventuell doch absteigen könnt. Ist natürlich blöd, wenn jetzt Bietigheim anfängt, Spiele zu gewinnen. Dann können wir für nichts garantieren. Aber es ist
das wäre ärgerlich.
Gute Phase gerade für Iserlohn. Es läuft auf dem Eis.
Ja. Aber wo Eis gibt es jetzt auch eine NHL und das zweite Thema. Jetzt wollten wir auch gar nicht riesig hier eine große Saisonvorschau machen. Da ist das auch hier der falsche Podcast für. Aber wir wollten mal so eine kleine Entwicklung.
Was? Wie erklären wir das?
Wir haben ja, also ich habe ja einen Text in der Eishockey News geschrieben, die jetzt also für online am Montag, sonst gedruckt am Dienstag erscheint. Da habe ich mir mal angeguckt, wieso das Standing der deutschen Spieler sich gewandelt hat. Und das ist ja schon beeindruckend. Also wenn man sich mal anguckt, dass da mittlerweile wirklich vier Leute sind, die wirklich zu Leistungsträgern in ihren Mannschaften gezählt werden. Also es gab immer schon relativ viele einzelne deutsche Spieler in der Liga. Der Rekord war, glaube ich, 14, 15 mit 10, die in einer Saison angefangen haben oder zumindest einmal mindestens zum Einsatz gekommen sind. Aber jetzt ist halt der Unterschied, dass du halt diverse Leistungsträger hast, die auch so entsprechend bezahlt werden. Und gute Einordnung, also ich meine, klar, darf man nicht immer alles für bare Münze nehmen, weil es natürlich auch eine PR-Schleuder ist, aber das NHL Network hat eine Liste herausgegeben, irgendwie so eine Umfrage intern unter den ganzen Leuten da gemacht und da haben sie die 50 aktuell besten NHL-Spieler bekannt gegeben. Und wir haben es ja auch schon getwittert, dass Herr Dreiseitl da in den Top 5 auftaucht, ist Vierter, das ist jetzt nicht riesig überraschend, aber auch Moritz Seider ist dabei auf Platz 49. Das heißt, das NHL Network zählt Moritz Seider aktuell zu den 50 besten NHL-Spielern schon. Und The Athletic hat jetzt auch so eine Rangliste rausgegeben und da ist Seider in der Kategorie All-Star zu finden jetzt schon. Also wir sehen, dass da wirklich zwei Top-Leute sind plus Tim Stützle, der einen über 60-Millionen-Vertrag unterschreibt und klar in den Top 6 ist, plus Philipp Grubauer, der Nummer 1-Torwart ist, plus Nico Sturm, der Stanley Cup-Sieger geworden ist und einen 6-Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieben hat, also über 3 Jahre den dicksten Vertrag seiner Karriere. Das ist alles schon eine Entwicklung, die irgendwie krass ist.
Nein, also weil wir ja, also das Entscheidende ist ja, du sagst, in der Spitze ist es super. Und ganz ehrlich, war das ja zu erwarten.
Nach den ganzen Draftpicks, ja, auf jeden Fall.
Ja, ja, also das ist ja jetzt die Entwicklung dessen, was zu erwarten war. Jetzt kommen wir aber
mal in Gang. Ein Einschub ganz kurz, nicht jeder, der hochgedraftet wird, wird natürlich auch direkt so gut. Also das ist jetzt
nein, alle, aber klar.
Wobei alle sind ja, also Dominik Bock ist ja auch noch nicht so weit.
Ja, aber Dominik Bock schickt sich ja vielleicht dieses Mal an, doch nochmal eine Rolle zu spielen. Wobei das ja jetzt auch entscheiden muss, ob er jetzt auch in der Nationalmannschaft hier eine Rolle spielt und ob der auch wirklich wieder Kontakt zu einer Franchise nach Carolina
hat. Ja, er hat ja in der Eishockey-Show am Montagabend, genau, hat er ja gesagt,
darauf spiele ich an,
lange nicht mit Carolina gesprochen hätte und auch lange nicht mit Toni Söderholm. Da bin ich aber gespannt, ob er im Deutschlandcup dabei sein wird. Also wenn man aktuell den Topscorer plus Top-Torjäger, der Deutscher ist und 22 Jahre alt ist, nicht zum Deutschlandcup mitnehmen würde, dann würde ich mir doch mal ernsthaft Gedanken machen, ob's was da los ist. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Reden wir dann
darüber. Nee, das ist nicht unser Thema. Aber jetzt immer so, das ist aber das, was du beschreibst, ja, eine Entwicklung. Also das ist abzufeiern. Aber wir haben noch vor 3, 4 Jahren gesagt, in der Breite kommt das deutsche Eishockey in der NHL an. Jetzt sind wir ja im umgekehrten Trend, sondern in der Spitze kommt das deutsche Eishockey in der NHL an, aber in der Breite wird es dunkler in den nächsten Jahren.
Ja, ich sag mal so, du hast natürlich trotzdem auch Leute so im Hintergrund. Ne? Du hast noch 2 Verteidiger mit Wissmann und Gawanke, die Spiele machen könnten dieses Jahr. Du hast Peterka ist noch dabei, du hast Thomas Greiß noch dabei, Lukas Reichel könnte Spiele machen. Wenn die alle mal spielen, dann bist du auch wieder bei der zweistelligen Zahl, ne?
Ja, ja, aber du fragst dich ja jetzt so, was so in 2, 3 Jahren kommt. Und das ist aber kein Automatismus, weil wir ja schon häufiger hier thematisiert haben, dass die folgenden U20, U18 Nationalmannschaften, dass der Weg da noch sehr, sehr weit ist in der Breite und dass wir ja auch in der DNL ein etwas schlechteres Niveau haben. Also, dass wir uns einstellen müssen in den nächsten 5 bis 6 Jahren, da kommen nicht mehr so viele hohe Draft-Picks aus von deutschen Spielern, es sei denn, einer überrascht natürlich noch. Ne?
Also, ich würde sagen, es wird einfach so laufen, wie es immer gelaufen ist. Und diese Bock, Stützle, Seider, Reichel, Peterka 3 Jahre, die waren einfach total außergewöhnlich. Das Problem war nur, wenn das 3 Jahre in Folge passiert, dann können die Leute sich meistens nicht an andere Zeiten mehr erinnern und denken, das geht jetzt immer so weiter. Das heißt, ich glaube schon, dass generell ein bisschen mehr passiert, aber es wird halt nicht so krass sein wie in diesen 3 Jahren.
Spannend wird sein, wenn diese Spitze, nehmen wir jetzt mal wirklich Stützle, Seider und Dreiseitl, wenn diese Spitze, diese 3, denn das hatten wir in keinem US-Sport bisher. Ja, wir hatten in der NBA hatte Deutschland Detlef Schrempf, du hast in der NFL hin und wieder mal einen deutschen... Und
du hast ja Nowitzki vergessen, aber ist nicht schlimm.
Was habe ich gesagt über die NBA?
Detlef Schrempf hast du gesagt.
Detlef Schrempf, ich wollte natürlich Dirk Nowitzki sagen.
Ich meine, Schrempf war auch gut. Oh,
wow. Nein, mit Schrempf fing das an in der NBA. So, ja. Und dann hast du Nowitzki, das sind so diese, aber Nowitzki ist ja der Oberplayer gewesen, da Knoten im Kopf, schlicht und ergreifend. Dann hast du in der NFL mal wieder den einen oder anderen dabei, aber du hast auch in der NHL Markus Sturm, Christian Ehrhoff, hast immer mal Spieler gehabt. Aber du hast jetzt erstmalig in einer Liga, einer nordamerikanischen Liga, Spieler, mit denen, die über Jahre jetzt, ne, die sind ja, Dreiseitl ist ja schon ein bisschen länger dabei, aber der wird auch noch viele Jahre spielen. Seider und Stützle werden, wenn alles gut läuft, auch noch ganz viele Jahre spielen, die über Jahre kleinere Kinder eventuell prägen werden, weil es ja halt cool ist, wenn du Übersee spielst. Und da stellt sich die Frage, was entwickelt sich durch diese Spieler in 10, 15 Jahren? Ja. Wenn dann zum Beispiel der heute 6-Jährige, der mit großen Augen oder 7-Jährige vor diesen Spielern sitzt oder der 10-Jährige, wenn die dann im Profialter sind, was hat sich daraus geprägt? Das wird eine ganz spannende Frage. Und da bin ich mal wirklich gespannt, wie das dann auch vermarktet wird. Und da können wir ja vielleicht so rübergehen, wie sich die NHL aktuell vermarktet. Weil wenn du das entsprechend klug, und da ist der DEB auch gefordert, hier in die Öffentlichkeit bringst, in die Eishockey-Öffentlichkeit und dann darüber hinaus, dann kann es ja durchaus sein, dass so ein Ding, überleg mal, Europameisterschaft, Basketball 1993. Mhm. In den Jahren 94 bis 97 hast auch du, genau wie ich, haben wir auf dem Basketballcourt gestanden.
Ich war sogar einfach im Verein, ich habe 5 Jahre im Verein gespielt.
Du abgebrochener Meter, was ist das sinnlos?
Ja, als Aufbauspieler, das ging schon.
Wolltest du Mormone werden oder was und dann bei Utah reüssieren? Als bei John
genau, das war der Plan. Es ging nicht um Basketball.
Es ging immer darum, Mormone zu sein.
Ich wollte einfach nur Mormone sein.
Genau. Das war einer der obskursten Vereine, Utah Jazz. Das ist so, ja. Da denke ich immer so.
Aber was macht das Publikum da? Du hast natürlich recht, dass die deutschen Spieler in der NHL ein anderes Niveau haben. Das gab es in keinem anderen Sportart, aber es gab auch schon jetzt NBA-Jahre mit mehr als einer Handvoll Deutschen in der NBA. Ne? Die haben natürlich dann abgesehen von Nowitzki hatte natürlich keiner das Niveau vom Dreiseitel im Verhältnis dazu, dass er als einer der besten 4 Spieler der Welt
war. Ich wollte gerade sagen, gibt es NBA-Spieler, die mit ihrem Arsch alles wegchecken und trotzdem noch Tore schießen oder alles klein schießen? Gibt es die? Also Dennis Schröder ist gut, keine Frage. Aber so das Level und Dirk Nowitzki hatte ja tatsächlich das Problem, dass der Typ so bodenständig war, dass sein Leben ja wie ein Dreiseitel-Interview war. Also gibt ja nichts Schlimmeres als ein Leon Dreiseitel-Interview.
Hat sich immer gemacht. Also
ist ja, es aber immer es noch, ist immer noch so, es ist immer noch so, dass man sagt, wow.
So. Es kommt aber darauf an, mit wem er spricht.
In Nordamerika ist er deutlich entspannter.
Seiler
und Stützle-Interviews haben eine ganz andere Qualität, weil die Typen auch einfach viel gewitzter sind als der.
Ja, vielleicht anders aufgewachsen. Vielleicht wussten sie früher.
Ist auch tatsächlich schon inzwischen glaube ich. Genau, das ist, glaube ich, eine andere Generation inzwischen. Ne? So, es ist so ein, jetzt kommt ja auch der Leon Dreiseitel aus dieser Hockeyfamilie Dreiseitel, die ja auch eher zurückhaltender sind, so in der Öffentlichkeit. Der Vater ist ja auch, hat zwar auch mal einen coolen Spruch auf den Lippen, was auch eigentlich eher ein entspannter, nicht so kamerageiler Typ. Ne? Also es ist ja auch ein bisschen Prägung, kommt ja alles dazu. Und aber der Witz ist ja tatsächlich, das hattest du auch, Dirk Nowitzki hat das nicht so herausgestellt. Was ich aber einfach sagen will, lass uns mal über dieses Sharks-Ding da bei den Eisbären Berlin reden, weil da sind wir nämlich genau da. Jetzt hast du ja in Deutschland eigentlich etwas, was du Grow the Game, wie das ja so schön heißt in so US-amerikanischen Ligen, jetzt hast du ja eigentlich die Möglichkeit mit solchen Events, die NHL und weil du ja auch den Carrier über deutsche Spieler hast, einem breiteren Publikum zuzuschustern. Und dann stelle ich mal einfach die ganz doofe Frage, weil du warst da, ist so ein Ding Eisbären gegen San Jose der richtige Weg?
Nee, definitiv nicht. Aber man muss natürlich das auch so sehen, dass San Jose nicht da war, damit irgendwie die Berliner Halle voll wird, sondern San Jose war in Europa, damit Thomas Hertl in Prag spielen kann. Jetzt wäre es natürlich wunderbar gewesen, wenn gleichzeitig ein deutscher Spieler in San Jose spielte, was natürlich zur Verkündung der Tour nicht der Fall war. Und dann kam der glückliche Zufall, dass Nico Sturm dahin gewechselt ist. Dann kam wieder das Pech, dass er sich verletzt hat und an dem Spiel gar nicht mitspielen konnte. Aber grundsätzlich war Deutschland da meiner Meinung nach echt irgendwie eine Form von Notlösung. Ne? Dass Nashville mit Romagnosi nach Bern kommt, dass das da funktioniert mit dem Hometown Boy, das war ja so wie Dreiseitel und Köln, dass das funktioniert, war klar. Aber Berlin, jetzt kommt natürlich auch noch hinzu, was damals bei der Planung keiner wissen konnte, dass die in der Zeit auch noch so viele Spiele haben in DEL und CHL und irgendwie, dass es auch nicht so gut läuft und sowas. Dann hat das wahrscheinlich auch noch ein paar hundert Leute davon abgehalten. Aber grundsätzlich fand ich es auch falsch. Also erstens, die waren vor 3 Jahren erst in Berlin, dann hat San Jose, okay, die haben deutschen Besitzer, aber wer interessiert sich schon wirklich für Besitzer? Also ich fand, San Jose war einfach das falsche Team am falschen Ort gegen den falschen Gegner.
Wo jetzt wieder einige schreien, ja, aber die NFL macht sowas ja auch gar nicht, die machen ja auch keine Quatsch-Freundschaftsspiele. Ja, es gibt auf dem Level, ich glaube, du darfst außerhalb der NFL kein anderes Team auf ein NFL-Team zulaufen lassen. Es gibt ein Gemetzel. Insofern verbieten sich Freundschaftsspiele für NFL-Teams außerhalb der NFL ganz eindeutig. Das ist ein fast schon krass geschlossener Markt.
Und man darf trotzdem, ja, nicht vergessen, dass das Hauptziel der Reise Prag war. Ne? Also Berlin war
ja nicht
das Hauptziel.
Man muss nur trotzdem sagen, wenn du ein NFL-Ligaspiel, jetzt gehen wir mal nach Prag. Ne? Also ich glaube, das Berlin-Ding, das, auf, wie die Dinge teilweise gestaltet sind vor Ort. Du hast es ja so ein bisschen beschrieben, dass es ja da drinnen trotzdem noch einen Player-Card-Stand gab, aber dass du trotzdem immer noch nicht das Gefühl hast, dass du bei der Endstufe bist dessen, was man
überhaupt
nicht vor Ort auch machen kannst. Ne? Also nur wenn die NFL ein Ligaspiel macht, machen sie jetzt in München, können die 600.000 Tickets verkaufen. Da ist die NHL Lichtjahre von vorbeisetzt.
Ja, das kannst du gar nicht vergleichen. Das kannst du ja fast so vergleichen wie das Standing in den USA, wo die NFL ja auch dreimal so, viermal so groß ist wie die
NHL. Ja, also wenn die NHL ein tschechisches Hockey-Team hätte, was da um Stanley Cup mitspielen würde, selbst da würde ich mal ein Fragezeichen da setzen, ob es dann Prügeleien in Prag um die Tickets gibt. Ne? Weil du natürlich aber auch, das gehört jetzt auch zur Ehrenrettung, weil du hast natürlich eine Verfügbarkeit der Stars. Du hast eine jährliche WM, du siehst die hin und wieder mal spielen. Also es ist für den europäischen Eishockey-Zuschauer durchaus einfacher, einen Leon Dreisettel mal in echt spielen zu sehen, ohne dass er gleich über den Teich fliegen muss, als das für dich als NFL-Fan ist, wenn du einen NFL-Spieler sehen willst. Da hast du zwei Möglichkeiten in Europa, drei Möglichkeiten vielleicht mal, aber da musst du über den Teich. Weil sonst kannst du es nicht sehen.
Und generell hast du in Europa ja natürlich Schlechteres, aber auch Eishockey auf sehr gutem Niveau. Und Football in Europa kannst du ja überhaupt nicht vergleichen.
Nee, das meine ich ja. Du kannst diese Freundschaftsspiele kannst nicht machen. Du kannst es nicht machen. Du kannst keinen von dieser neuen europäischen Liga, da kannst du keinen auf ein NFL-Team brettern lassen. Ja. Das willst du nicht sehen. Das ist, wenn ich mir Patrick Mahomes vorstelle, der läuft die ganze Zeit nur alleine auf und abwärts, so bis er genug Touchdowns gemacht hat. Und der wirft schon gar nicht mehr. Ne?
Ich habe jetzt mal so pseudomäßig gelacht, als wüsste ich, wer das ist.
Du weißt nicht, wer Patrick Mahomes ist?
Nein, also ich habe den Namen schon mal gelesen, aber sonst weiß ich, wer es ist.
Alter! Boah. Ich fand das sowieso, dieses Entree, dass du sagst, ja, NHL ist ja eigentlich nicht der richtige Podcast hier. Weißt du, ich mache hier über Jahre den Clown, der so tut, als hätte er keine Ahnung von NHL, schlag mir die Nächte um die und ich bin müde wegen der Kinder. Nein, ich gucke die ganze Zeit NHL und denke mir, ja, lass den Bernd in dem Glauben, ne? das nagt
an
den
allen. Der Hockey News.
Genau, so hatte letztens noch genau die Verhandlungen mit denen, wo es damit nicht so lief, ob ich das nicht als Editor-in-Chief übernehme, ne? Und so. Aber ich dachte, nee, kannst du auch nicht machen, das verletzt deren Gefühle. Und jetzt muss ich hier mit so einem Kretin, der nicht mit Patrick Mahomes, bitte, Junge. Nein, nur, das war Ironie, ne? Also ich schaffe es, das ist jetzt auch die Frage, ob ich NHL-TV wieder nehme. Man muss das
wirklich mal kostenlos. Ach genau, kleiner Service-Gedanke, da kann ich euch ja nochmal mitteilen. Also mittlerweile gibt es das ja zu buchen. Also ich meine, die Saison hat ja auch schon angefangen mit den Spielen in Prag, aber es gab ja, also alle Leute, die NHL-TV hatten, die haben ja diese E-Mail bekommen, dass das Abo nicht automatisch wie in den Vorjahren immer verlängert wird, sondern dass es was Neues gibt. Und das gibt jetzt auch, eigentlich hat sich für uns gar nicht so viel geändert. Natürlich hast du dadurch, dass Sky und auch ProSieben Max natürlich Spiele hat, ist natürlich weniger dann bei NHL-TV verfügbar, weil dort sind ja immer nur die Spiele in dem jeweiligen Land und in der jeweiligen Region zu sehen, die nicht an den lokalen TV-Markt verkauft wurden. Aber das war in der Vorsaison ja auch schon so. Klar, man musste es jetzt neu buchen, aber sonst ist eigentlich alles beim Alten. Und es
kostet, das Monatsabo ist deutlich günstiger geworden.
Also es kostet $99 die ganze Saison. Das finde ich echt fair.
Ja, und das Monatsabo, wenn man das nur monatlich nehmen will, wenn man sagt, ich mache das jetzt nur für die Hauptrunde und Playoffs verfolge ich dann über Sky, kann man ein bisschen was sparen. Das ist jetzt bei $15, was ja, war vorher ein bisschen teurer. So, was ich nur sagen will, aber worauf wir jetzt, glaube ich, mal weil grundsätzlich verständigen können, trotz alledem, ne, auch wenn wir jetzt die NHL hier so zur Ehrenrettung von der NFL irgendwie das geholt haben, eine Sache muss man wirklich sagen, die Vermarktung hat trotzdem noch Luft nach oben auf dem europäischen Markt, deutlich. Natürlich. Zumal es auch umgekehrt einfacher ist, diesen Sport auf dem europäischen Markt zu vermarkten, weil der Sport hier viel präsenter ist als Football. Viel, viel präsenter.
Ja, also ich ja gar nicht so überzeugt, ob das immer so gut ist, weil andererseits ist diese Verknappung, die NFL hat, natürlich auch was ganz Besonderes. Wenn die NFL jetzt wie die NHL schon seit Jahrzehnten jedes Jahr hier hinkommen würde und 3-4 Spiele in Europa machen würde und noch mehr. Ich meine, dieses Jahr gibt es ja auch nochmal Spiele in Finnland, in Tampere ja nochmal 2. Und das ist jetzt auch nichts Besonderes. Die NHL kommt ja seit Jahren mit 4, 5, 6 Spielen im Jahr hier hin. Wenn die NFL das auch so machen würde, dann würde der Hype natürlich auch irgendwann abnehmen. Jetzt ist natürlich der Riesenhype, weil das allererste NFL-Spiel in Deutschland, lass das mal 10, 15
Jahre. Ja, aber die London-Spiele laufen auch
da. Ich weiß, in London sind die auch, aber in Deutschland ist der Hype ja jetzt besonders so groß, weil sie halt einmal jetzt hier sind. Ich meine, die NFL hat jetzt ein eigenes Büro in Düsseldorf eröffnet. Ne? Ich weiß nicht, ob du die Tage mal durch die Stadt gefahren bist, an jeder
Bushaltestelle ist NFL. Ich mache Plakate dafür, dass sie ein Büro hier haben.
Ja, ist schon krass, ne?
Das ist so, als wenn Gary Batman hier für im Hotel im Breidenbacher Hof eine Woche wohnt und sich Plakate schmiert. Dann denkst du auch so, Also das wirkt opulenter, als es dann am Ende im Endeffekt ist. Also
du merkst gerade von der NFL in Düsseldorf mehr, obwohl hier gar kein Spiel ist, als vergangenes Wochenende oder vorvergangenes Wochenende von der NHL in Berlin, wo ein Spiel war.
Das ist ein bisschen absurd. Aber der Punkt ist ja, gut, wir reden hier über zwei Paar Schuhe. Ne? Wir reden über eine Liga, die 17 Hauptrundenspiele hat, die sonntags Anstoßzeiten, Kickoff-Zeiten hat, die total marktkonform, böses Wort für den europäischen Markt ist, weil es in den USA halt über Tag geguckt wird. So wie wir die 15:30 haben, haben die diesen Sonntagnachmittag bis Sonntagabend. Also wir haben es im Fußball, die 15:30, die haben das sonntags. Das ist natürlich für den europäischen Markt, dann ist das da abends. Das heißt, du kannst dir irgendwo von 19 bis 1 Uhr nachts, wenn du dein Wochenende ausklingen lässt, kannst du dir mit 46 Liter Kilo Nacho-Käse und Nachos, kannst du dir schön eine Fresserei... Ja, genau, Snack Stadium und so, das kannst du ja alles machen. Und es ist ein Way of Life. Aber es ist natürlich auf der sportlichen Ebene. Und beim Eishockey reden wir ja immer darüber, wie schaffen wir es, dass mehr Leute diesen Sport betreiben, dass der Sport eine gewisse Breitenwirkung bekommt. Das sind wir beim Football überhaupt nicht. Das ist ja die aktiven Footballer in Europa, die kannst du vergiss es. Ne? Aber wenn du beim Eishockey geht es ja immer darum, wie schaffst du es, dass mehr Leute das spielen. Und das ist ja eher die Challenge an der Sache. Und deshalb finde ich das jetzt so spannend, um mal zurückzukommen, unsere Ursprungsthese mit der Spitze in Deutschland, die jetzt in der NHL was.
Aber ich muss ganz kurz da rein, weil einen Satz wollte ich sagen: So sehr ich das vieles an der NHL kritisiere, die hat jetzt in Berlin zum Beispiel eine Spende gegeben an junge Leute, irgendwie 20.000 Euro wird Ausrüstung gekauft, dass junge Leute in Berlin Eishockey anfangen.
Ja, sowas musst du machen. Genau sowas musst du machen. Das ist eigentlich also die NHLPA eher das Ziel. Ja, aber das ist tatsächlich eher das Spiel. Mehr Kinder ans Eishockeyspielen zu kriegen. Dazu dürfen so Sachen wie bei Hockey Canada nicht passieren. Dazu dürfen aber auch so Sachen wie im deutschen Eishockey teilweise nicht passieren. Also, dass du strukturell auf der Funktionärsebene einfach überhaupt keinen guten Lobbyismus hast, dass du überhaupt keine Begeisterung hast, sondern immer nur diesen Palaver um die Knete. Das ist ja bei uns hier in Deutschland so ein Thema. Wenig Lobby für Eishallen hast. Selbst in Bayern ist es ja teilweise schwierig. Das muss sich tatsächlich verändern. Aber das ist ja eigentlich jetzt in Deutschland die Aufgabe, und deshalb habe ich vorhin auch gesagt, der DEB spielt da auch mit rein. Jetzt musst du die Kuh eigentlich melken. Und da geht es nicht darum, dass wir alle in NHL-Trikots rumrennen, sondern es geht darum, dass wir über die NHL mehr Kids dazu begeistern, aufs Eis zu gehen. Es ist eine andere Herausforderung, als die NFL zum Beispiel in Deutschland hat. Das muss man einfach sagen.
Richtig, die müssen es halt nicht mal schaffen, dass die Leute die Gesichter lernen von, also zumindest die Kinder von Dreiseitel, Stützle, Seider, jetzt erstmal von den drei, alles andere darüber hinaus wäre Bonus. Weil jetzt hast du nämlich diese historische Chance, wenn man diese Generation nämlich mal fragt, wer sind denn eure Vorbilder? Die meisten nennen dann immer noch irgendwelche Kanadier, Russen, Schweden, Finnen, was auch immer. Und jetzt hast du wirklich mal die Chance, dass kleine Kinder, die anfangen, Sport zu treiben in diesem Land, die Eishockey spielen, dass sie dann sagen können, oh, mein Vorbild ist der Leon, mein Vorbild ist der Tim oder der Moritz. Und das würde, glaube ich, dann ist eine andere Verbindung da.
Ich glaube, mit Tim Stützle könnte man da übrigens am meisten machen, weil der hat, glaube ich, so, der passt so rein. Das ist so ein Typ, ich bin mal gespannt, wann die ersten Reels in meinen Algorithmen bei Instagram und Facebook kommen. Es ist ja synonym oft mit den Reels. Dass Kinder irgendwie so coole Sachen machen wollen wie der, weil der auch so vom Typ her cool ist.
Ja, aber ich glaube, der Seider ist noch eine Nummer cooler, glaube ich.
Ja, aber der ist Verteidiger.
Ja, das stimmt natürlich. Aber wenn der die Leute weghaut und auch Tore schießt, dann warten wir es ab.
Ja, wenn der kleine Assi aus Krefeld loslegt, ist immer so, hat der Stütze so ein bisschen Coolness-Faktor.
Ja, absolut.
Der fehlt den beiden anderen.
Auch, absolut.
Ja, sei das auch auf seine Art lässig, aber ist dann trotzdem eher so der Nice Guy, aber Stützle ist halt wirklich, mit dem kannst du mit dem.
Stützle kann ein bisschen Asi sein, ne? Also ich fand ja bei der WM auch so ein bisschen übertrieben, als er da irgendwie diesen einen Spieler angepöbelt hat, wer bist du überhaupt und sowas, habe ich mir schon gedacht, Junge, ich weiß.
Ja, aber er hat trotzdem eine Grundhumor.
Vielleicht so im Spiel, um einen einzuschüchtern und aus dem Konzept zu bringen, aber ich dachte mir so, du bist in die Anfang 20.
Der Typ ist ein Geschenk, ne? Unterschreibt den Vertrag jetzt, jetzt müssen meine Eltern nicht mehr arbeiten.
Geil.
Cooler Spruch. Geil.
Ich mag den auch. Ich finde auch, dass es.
Und absolut werteorientiert, worauf die ja total stehen. Ne? Also insofern, stell dir mal vor, wir wären das, was da abgehen würde. Wir wären Tim Schütze mit dem Wissen, das wir haben. Also, oder mit der Haltung, die wir haben.
Doppelt so alt.
Alter, das wäre absurd. Das wäre Fall für Verfassungsschutz. So, also.
So, komm, wir kommen jetzt mal zum Ende. Wir machen jetzt mal hier Schluss.
Kommen wir zum Ende. Ja, du musst noch, der Bernd muss noch ein Spiel gucken. Wir nehmen das auf, während Celtic spielt. Und wirklich, liebe Community, in allen Foren, wo ihr uns hört und diskutiert, habt mal ein bisschen Respekt für den Bernd, dass er für euch jetzt aufnimmt, während Celtic spielt.
Ja, habt echt mal Respekt.
Das also da muss ich jetzt mal sagen, so, ne, so. Ich spoilere auch nicht. Ich glaube, du guckst ja Real Life, ne?
Ja, klar. Ich verfolge es ja parallel, Kollege.
Ach, okay. Das ist ein Fernseher drauf. Also alles gut. Da ist noch keine Bäckerfaust durch das Mikro geflogen. Ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zur Rubrik. So.
Shorthanded News. Das Letzte.
Drei Sachen von Bernd Schwickerath kuratiert und ausgewählt. Das wöchentliche Eishockey-Museum.
So, und ich bin natürlich so ein Profi, dass ich wusste, dass wir natürlich mit dieser einen Sektion aufhören. Und daran schließe ich direkt an. Unsere erste Kleinigkeit ist nämlich, dass die NHL wohl nächstes Jahr wieder in Deutschland spielt. Denn Michael Bauer und Stefan Wassmer haben für die Eishockey News mit David, ich weiß nicht, ob er den ausspricht, Proper, ich weiß gar nicht genau. Der ist auf jeden Fall bei der NHL zuständig für internationale sowie Medienstrategie. Und der sagt natürlich im Interview erstmal das Übliche, Deutschland sei sehr wichtig, man werde wieder Teams rüberbringen, vor allem bei denen Deutsche spielen. Und deswegen sieht es meiner Meinung nach sehr, sehr nach Ottawa aus. Das liest man so ein bisschen aus dem Interview raus, dass Ottawa und Stützle wohl so das Hauptding werden, was nächstes rüberkommen könnte. Viel würde dann für Mannheim sprechen, weil es natürlich auch dann darum geht, da hinzukommen, wo man jemanden kennt. Und Krefeld wäre dann in dem Moment wahrscheinlich ein bisschen zu klein. Berlin war jetzt zweimal, München ist noch nicht fertig, Düsseldorf sehe ich irgendwie aktuell nicht. Und Köln, ja, okay, hat die größte Halle, würde wahrscheinlich auch voll werden, aber ich glaube, es spricht mal auf Mannheim. Ist jetzt natürlich alles nur geraten, alles nur ins Blaue, aber eventuell sehen wir nächstes Jahr Mannheim gegen Ottawa. Das wäre so das Erste.
Ottawa in Krefeld wäre viel geiler.
Ottawa in Krefeld wäre richtig geil. Aber ja,
würde alles stimmen. Würde alles stimmen.
Und ich meine, die können auch eine Tour machen. Ich meine, die können auch erst in Krefeld spielen und dann in Mannheim. Also die beiden Hallen würden sie voll kriegen, kannst du davon ausgehen.
Nee, ein NHL-Spiel in Krefeld. Ja, ein vollwertiges.
Ich meine, da gab es auch Champions League-Spiele, obwohl die Tabellenletzter waren. Krefeld ist alles möglich. Ne?
Ottawa gegen, was nehmen wir denn da? Arizona.
Ja, Arizona, genau. Da spielen noch Raum. Das Rückspiel.
Weil dann spielt Arizona endlich mal in einer größeren Halle.
Ja, ohne Scheiß, die Krefelder Halle ist größer, als die in der Arizona spielt. Ne?
Und das wäre ein Heimspiel von Arizona dann. Stell dir das mal vor. Macht den Zuschauerschnitt kaputt.
Okay, kommen wir zum zweiten Punkt. Es gibt nicht so Schönes und Schönes aus dem Frauen-Eis. Okay, fangen wir erstmal mit dem Schlechten an. Es gab ja letztens schon die Geschichte mit dem Kohlenmonoxid-Austritt in der Halle. Da hatten sich ja dutzende Spielerinnen, also mussten danach behandelt werden. Zum Glück geht es denen mittlerweile wieder allen gut. Aber jetzt am Wochenende gab es die nächste Sache. Ich bin über den Sven Metzger von EiszeitFM draufgestoßen. Der hat nämlich einen Artikel gepostet von Martin Wiemösterer aus dem Donaukurier. Und da geht es um die Zustände in Bergkamen. Der Martin hat nämlich mit Ingolstadts Trainer Christian Sohlmann gesprochen und ich kann da nur mal ein paar Sätze zitieren. Und einer davon ist, das ist definitiv nicht Bundesliga-tauglich. Dann regt er sich darüber auf, dass um 9 Uhr morgens gespielt wurde. Dann das nächste Zitat, dann gibt es hinter dem Tor keine Glasumrandung, sondern Netze. Und bei unserem Rundgang vor dem Spiel fanden wir einen blanken Metallpfeiler an der Bande. Wenn wir das nicht moniert hätten, hätte sich keiner drum gekümmert, dass da Schaumstoff drum kommt. Und dann kamen auch so andere Sachen dazu, wie dass sie in einer ganz kleinen Kabine waren. Dann hatten die irgendwie hätten eine zweite Kabine haben können, aber die war irgendwie so ein Container außerhalb ohne eine Dusche und die Dusche, die sie hatten, da konnte man von außen reingucken. Also wirklich katastrophale Zustände, wenn das alles so ist und ich habe jetzt keinen Grund, das nicht zu glauben. Ja, da ist die Frauen-Bundesliga, die DFEL auf jeden Fall noch auf einem weiten, weiten Weg hin, dass es irgendwie mal ordentliche Zustände für die Spielerin gibt. Aber ich habe ja gesagt, es gibt eine positive Meldung, nämlich Julia Zorn hat es auf Twitter verkündet, sie hat einen neuen Job, nämlich einen festen Job im Eishockey bekommen und das ist ja echt schön, weil es davon gibt es nicht so viele. Sie wird nämlich hauptamtliche Nachwuchstrainerin beim HC Landsberg und Glückwunsch dazu.
Muss nicht mehr durch den Schlamm robben.
Nee, das stimmt. Das stimmt.
Bei der Bundeswehr.
So ist es. So. Dann kommen wir zum letzten Punkt und jetzt machen wir doch ein bisschen zum ersten Mal in der Geschichte der Shorthanded News machen wir Werbung, die ist unbezahlt, denn...
Nein, Bernd, wir machen Werbung. Wir haben noch nie Werbung gemacht. Weder für 111 Gründe, die DEG zu lieben, noch für deine...
111 Gründe, keine Werbung zu machen.
Ich hab noch nie hier einen Werbetrailer gesendet für irgendwelche Lesungen. Bernd!
Nee, das stimmt. Aber das waren ja keine kommerziellen Sachen in dem Sinne.
Nein, dein Buch ist absolut gut. Wenn wir sagen, was wir dafür verdient haben, ist wirklich keine kommerzielle Sache.
das meine ich.
Ja. Streng genommen laberst du gerade Scheiße.
Aber jetzt machen wir unbezahlte, das ist ja Werbung für uns selber, aber jetzt machen wir irgendwas anderes, nämlich Zamboni und die NHL haben ernsthaft eine Spielzeug-Eismaschine rausgebracht und ist nicht so eine kleine, die gibt es ja seit Jahren irgendwie als Schlüsselanhänger, als Flaschenöffner oder von irgendwelchen Vereinslogos drauf oder von Playmobil. Sondern die haben ernsthaft ein kleines Plastikauto, ein Elektroauto rausgebracht für 3- bis 8-Jährige. Ich war gerade extra auf der Homepage, habe geguckt, es kostet $349 und ich würde sagen, ja, die Zeiten sind hart, aber lass doch einfach mal die Heizung den Winter aus und investiert die $349 in diese Zamboni. Vielen Dank.
Also, wir sind eingestiegen mit der Grünen Partei und wir enden mit der Grünen Partei. Du hast gerade gesagt, heizt nicht.
Richtig.
Ne? Also macht das, was die Grünen sagen.
Richtig.
Um etwas zu kaufen, was ungefähr jedes grüne Basismitglied in den Horror treiben müsste, nämlich einen Zamboni.
Ja.
Am besten noch gasbetrieben.
Ja. Das ist Elektro.
Ja, aber nochmal, ne? Also, wo kommt denn der Strom her?
Der ist grün, ganz klar.
Ja, das, ne? Und du forderst damit Kinder auf, eine Sportart zu betreiben, die energetisch absolut gar nicht.
Die sollen die Sportart nicht betreiben, die sollen die Zamboni fahren. Sportart können die andere betreiben.
Oh, den Zamboni, was ist das denn? Ich meine, ja, du bist auch mentaler
Zamboni. Mann, ich wollte doch nur erzählen, dass es jetzt dieses Ding gibt.
Ja, aber ich frage mich, ich habe sowieso diese Kinder-Elektroautos, ich hasse die und ich habe kleine Kinder. Und das ist eine Mehrheitsmeinung, glaube ich, unter Eltern.
Ja, aber doch nicht, wenn die ein Zamboni-Format haben. Natürlich, wenn es irgendwie so als...
Wenn wir echt ein Zamboni fahren.
So als Ferrari oder Formel-1-Auto, ja, da gehe ich die Kritik ja noch mit. Aber stell dir doch mal vor, du sitzt irgendwie am Abendessentisch und dein Sohn fährt mit der Zamboni durchs Haus. Ist doch übergeil.
Über einen Marmorboden.
Siehst du?
Gibt halt sowas.
Ey, dann hängst du dem da einfach ein nasses Tuch dran, dann macht er den Boden erstmal sauber.
Wer hat denn noch... Jetzt bringst du mich auf Ideen.
Ja,
aber ich wollte eigentlich eher sagen, welcher Vollidiot hat eigentlich noch einen Marmorboden? Das ist ein ganz anderes Thema. Da machen wir jetzt keine Insta-Story drüber.
So, Feierabend hier. Reicht.
So, Feierabend. Eine Sache noch. Das will ich dir jetzt einfach nochmal bei diesem Zamboni mit auf den Weg geben. Ne? Lass es doch einfach über Kinderspielzeug zu reden, wenn du mit jemandem redest, der Kinder hat. Kinder können jederzeit Zamboni fahren. Die müssen nur in irgendeine beliebige Eishalle gucken und gehen und traurig gucken. Da sitzen die sofort auf dem Zamboni.
Zu Hause, auf ihrem eigenen Ding.
Ja, aber probier es mal aus. Probier es wirklich mal aus. Du kannst mit einem x-beliebigen 5-Jährigen in eine Halle gehen und der guckt einfach nur, ich bin auch mal, da kommt der Eismeister-Komet. Ne? Da werden der Exa-Hoden gedreht. Okay. Jedes Mal.
Es funktioniert immer. Lob an die Eismeister und die Eismeisterinnen, wenn
es Eismeister, es gibt nichts Geileres als Eismeister, denn die haben Bock auf Kinder. Das, also im Sinne von einem Zamboni fahren.
Ja, das ist sehr schön. Alles klar, Feierabend. Macht's gut.
Tschüss. Feierabend, so, du willst Fußball gucken. Wie steht's eigentlich, Marco Rose?
5-5.
Ah, das ist nicht Fortuna gegen Braunschweig.
Ne? So ist es.
Okay, hau rein. Tschö. Dann tschüss, bis nächste Woche. Tschö.
Ja, tschö.
Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.